Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Das Thema meiner Predigt heute Morgen ist Willkommen zu Hause. Das war ja das Oberthema der Allianz Gebetswoche dieses Jahr und der Text, der da vorgegeben war, war Lukas 15, das Gleichnis vom Vater, der auf seinen Sohn zugeht, der ihm entgegenläuft. Und ich habe unser Thema hier dann noch einen Untertitel verpasst, Heilung der zerbrochenen Familie Abrahams. Und ich möchte heute Morgen von Abraham und seinen beiden Söhnen Isaac und Ismael den Faden hochziehen über das Neue Testament, dieses Gleichnis eben von dem Vater mit seinen beiden Söhnen und möchte das übertragen auf die Situation, die wir jetzt hier haben, wo diese Söhne Ismaels in großen Zahlen 80 oder 90% der Flüchtlinge, die ja im letzten Jahr kamen, die kommen von dieser Linie der Söhne Ismaels und möchte euch da in etwas hineinnehmen, was heute in unserer Zeit passiert, dass diese Linien, die damals auseinanderliefen und wo sehr viel Ungutes lief im Lauf dieser Geschichte, schon damals mit den Nachfahren Isaaks und den Nachfahren Ismaels, dann auch in der Kirchengeschichte, wie der Islam dann kam, der ja aus, die Araber führen sich ja auf Ismael zurück. Und da ist sehr viel Ungutes gelaufen, aber Gott ist ein wunderbarer Gott, der diese Dinge wieder zusammenführt. Also wir sind hier in einem Moment, wo eben was vor fast 3000, nein, wann war Abraham? 1500 vor Christus ungefähr, heute haben wir also 3500 Jahren. Ein Drama, was damals begonnen hat, wo jetzt Gott Dinge macht, wo wieder Heilung und Versöhnung hineinkommt in diese zerbrochene Familie Abrahams. Ich würde mir schwer tun, darüber zu reden. Es geht ja um das Thema Muslime, ist ja sehr emotional behaftet. Und ich glaube, ich würde das nicht sagen heute Morgen hier, wenn ich nicht selber jemand wäre, der von Islamismus, von Taliban, von Dschihad Betroffener war. Ich habe ja von 92 bis 2003 in Pakistan gelebt, als mit Uli Neuenhausen zusammen und Anke, wir beiden Familien sind da ausgereist, haben im Norden Pakistans unter einem Bergstamm, so Taliban-Bergstamm, gearbeitet. Unsere Kinder waren dort auf einer internationalen Schule für Missionarskinder. Und ein Jahr nach dem 11. September gab es dort einen Terroranschlag, bei dem vier junge Taliban, die waren 18 bis 22, sowas das Alter, 3 Monate geplant, alles detailliert, und sie wollten dort ein Blutbad anrichten und so ein Selbstmordkommando. Gott ist groß und mächtig und stark und er hat das verhindert. Es kamen nur 6 Menschen um, 4 muslimische pakistanische Angestellte dieser Schule und 2 christliche Mitarbeiter. Alle Kinder, auch meine 3 Kinder, auch die 3 Kinder von Lanzens haben das überlebt. Und wir haben da gemerkt, dass Gott regiert, dass nicht das Böse in dieser Welt regiert, sondern Gott. Und ich hatte damals auch einen sehr starken Hass auf Muslime. Der Dolchstoß in mein Herz war gewesen, als dann 2 Wochen oder so nach diesem Anschlag, ich hatte einen muslimischen Ex-Muslim als Freund, mit dem ich die Bibel gelesen habe. Und er sagte in seiner Stadt, da haben auch die normalen Leute gesagt, das war gut, diesen Anschlag zu machen. Also das war das durchgeknallte junge Taliban gibt, das wusste ich ja. Aber dass das normale Volk im Land so etwas gutheißen kann, das war für mich, also da ist etwas gestorben. Ich hatte Hass dann, wenn ich die Leute da beten sehen habe, die beten ja an diesem Karakorum Highway, wo ich immer entlang fuhr, auch so öffentliche Moscheen, wo nur ein paar Steine sind, eine Quelle aus dem Berg kommt, wo man sich wäscht vor den Gebeten. Also da hätte ich am liebsten so mal angehalten, hätte ich eine Kalaschnikow gehabt, so innerlich mal reingeballert. Also das war mein Seelenzustand. Meine Seele war verwundet, mein Herz. Aber Gott ist größer als die Schmerzen und Gott kann heilen. Und nach einiger Zeit hat Gott das auch wieder weggenommen. Und ich bin heute wieder jemand, dessen Herz brennt vor Liebe zu Muslimen. Und ich freue mich, dass ich da dabei sein darf, dass Gott so viel macht. Und das ist einfach schön. Damals wurden wir dann selber Flüchtlinge. Drum habe ich so viel Affinität zu Flüchtlingen, weil wir selber nach diesem Terroranschlag nach Thailand kamen. Und dort die Schule dann weitergeführt wurde, diese Krisenseelsorge, die sagten, ihr müsst die Kinder zusammenhalten, damit sie dieses Trauma gemeinsam aufarbeiten können. Dadurch ist meine Frau mit den Kindern und ein Großteil der Schule sind nach Chiang Mai in Nordthailand. Und wir waren, wie gesagt, unsere Seelen waren verletzt. Und da ist uns damals ein Buch über den Weg gelaufen, das war damals noch in Englisch, gibt es auch in Deutsch, von Henry Nouwen, ein sehr gutes Buch, Nimm sein Bild in dein Herz, wo um dieses Bild von Rembrandt, von dem Vater und seinen Söhnen, diese Henry Nouwen wunderbare Auslegungen macht. Und das hat uns sehr geholfen. Wir waren ja, wie gesagt, hatten Heimat verloren, Arbeit verloren. Es hat Spaß gemacht, in Pakistan dort zu leben und zu arbeiten. Und alles war weg und wir saßen da wie ein Häufchen Elend. Und da ist uns Gott durch dieses Buch und dieses Bild sehr stark begegnet. Drum, als ich dann, als jetzt Ende des Jahres dieses Allianzheft kam, da war dann dieses Bild von Rembrandt auch drin. Und da habe ich dann irgendwie angefangen, wieder diese Linien zu ziehen zwischen diesem Vater, der sich schützend und erbarmend um seinen rückkehrenden Sohn da beugt. Das auch auf die Situation, in der wir jetzt heute hier sind, wo eben Söhne Abrahams, Söhne Ismaels zurückkommen ins Vaterhaus. Wir legen ja dieses Gleichnis in Lukas 15 immer aus, das ist so der unmoralische Sohn, der dann eben zurückkommt, der dann sich besinnt und bei Gott dann Aufnahme findet. Aber ich möchte heute dieses Bild und dieses Gleichnis aus Lukas 15 übertragen auf die Situation, was machen wir als die, die wir zu Hause beim Vater sind, mit denen, die 3.500 Jahre weg waren vom Vater, die ihren eigenen Weg gingen. Und das war ja oft ein sehr schmerzvoller Weg. Die ganze Bibel ist ja voll von Fluchtgeschichten, Migrationsgeschichten. Die ganze Welt ist ja unterwegs, das war schon immer so und wird bis zum Ende, bis Jesus wiederkommt, so sein, dass Migration Menschen bestimmt. Die ersten Fluchtgeschichten waren ja, oder Vertreibung war nach dem Sündenfall, wo eben diese herzliche Gemeinschaft mit dem Vater zerbrochen wurde durch die Sünde von Adam und Eva, wo sie dann rausgeworfen wurden. Und das ging weiter durch die ganze Geschichte Israels, auch Abraham. Er musste Heimat verlassen, um im Unterwegssein Gott zu begegnen. Und unser Herr Jesus Christus, er ist der Flüchtling per se, schon im Mutterleib musste er auf Geheiß dieser römischen Macht von außen wegen dieser Steuerschätzung von Nazareth nach Bethlehem, kaum geboren, mussten seine Eltern nach Ägypten fliehen. Also Jesus Christus war ein politischer Flüchtling und auch in dieser Vätergeschichte dann mit Abraham und seinen beiden Söhnen, das sind ja auch tragische Fluchtgeschichten, wo eben durch dieses Vorgreifen wollen, weil man nicht warten konnte, bis Gott seine Verheißung erfüllt, wo dann eben die Hagar da so dem Abraham von seiner Frau untergeschoben wurde, dieses Kind kam, die Hagar sich dann erhoben hat. Und ihr wisst um all den Knatsch, der da im Hause Abraham oder im Zelt von Abraham war. Die wurde fortgeschickt, dann kam sie wieder zurück. Als der Junge dann größer war, dann musste sie weggehen. Der Junge war am Verdursten und schreit zu Gott. Und Gott erbarmt sich und redet zur Hagar und gibt ihr diese Verheißung, dass er auch diesen Ismael segnet und dass er ihn zu einem großen Volk machen wird. Aber das hat damals begonnen, vor 3.500 Jahren, dass diese beiden Söhne Abrahams auseinandergingen. Und das hat für Israel viele Konsequenzen gehabt, dass sie oft angegriffen wurden von diesen Stämmen da östlich vom Jordan, die als Nachfolger von diesem Ismael oder aus dieser Linie Ismael entstanden sind. Und auch die ganze Geschichte des Judentums, des Christentums und dann ab dem 7. Jahrhundert der Islam, die ist gekennzeichnet von Auseinandersetzungen zwischen diesen Nachfahren der Söhne Isaaks und Ismaels. Und das ist eine sehr unrühmliche Geschichte von beiden Seiten. Da ist sehr viel Unrecht geschehen. Einer macht den anderen kaputt. Und alle beiden Seiten, da gibt es nicht die besseren und die schlechteren, sondern da ist sehr viel Schlimmes geschehen und geschieht auch heute noch. Und das nimmt uns ja auch mit, auch in den christlichen Medien, fast täglich lesen wir dann von den Übergriffen auf Christen. Hier rechts habe ich mal, da gibt es einen Flyer, der letztes Jahr um diese Zeit von der ägyptischen Bibelgesellschaft veröffentlicht wurde. Da ist ja was ganz Schreckliches passiert. Dort in Libyen am Strand, da haben Al-Qaida-Leute haben, ich glaube, waren 25 oder 21 koptische Christen, die da als Gastarbeiter in Libyen waren. Die haben die da an den Strand geführt, haben denen diese orangenen Overalls angezogen und haben ihnen vor laufender Kamera die Köpfe abgeschnitten und dann ins Internet gestellt. Was mich fasziniert hat, war die Reaktion der Christen in Ägypten, dass sie diesen Flyer produziert haben. Da hat einer, der eine Begabung hat, ein Gedicht geschrieben. Das ist ein kleiner Auszug davon. Ihr könnt das googeln unter Two Rows by the Sea. Da findet ihr die ganze deutsche und englische Übersetzung, auch das arabische Original. Und in diesem Traktat wird deutlich diese Spannung, aber dass dieser Gott Abrahams, da wo wir ihn selber als Vater erkennen und diesen Jesus kennen, den er gesandt hat, als Versöhnung für uns Menschen, wo dieser Jesus herrscht im Leben, dann ist möglich auch trotz solcher schrecklichen Dinge, die passieren, ein Miteinander, dass Heilung, Versöhnung hineinkommt in diese Familie Abrahams. Ich weiß nicht, wie ihr persönlich über den Islam denkt. Gestern war ja, oder seit Freitag ist diese Tagung dort im Forum Wiedenest, mach euch Mut, oder hört euch mal diesen Vortrag von Reinhard Sarkowski an, der gestern Morgen da gesprochen hat zum Thema Islam, Religion des Friedens oder der Gewalt. War sehr hilfreich und sehr aufschlussreich. Ist gut, wenn wir uns da ein Stück reinarbeiten, dass wir nicht nur von den Medien geprägt werden, die sind ja sehr einseitig, einmal in die Richtung, in die andere, sondern dass wir da eine klare Vorstellung haben, was Islam ausmacht. Und Islam ist eine Religion, die eine Spur von Gewalt auf dieser Welt hinterlässt, gerade in unserer Zeit jetzt. Und die Muslime selber, die sind voll durch den Wind, weil sie das nicht mehr einordnen können. Ist Islam wirklich so, dass er nur Zerstörung und Gewalt bringt, oder sind wir eine Religion des Friedens? Da laufen Riesenkonferenzen, wo auch Christen eingeladen werden, wo plötzlich 10.000 Mullahs aus der ganzen Welt in Pakistan zusammenkommen und über das Thema Versöhnung nachdenken. Ich habe einen Freund, der war da eingeladen, dort auch zu reden. Der sagt, er konnte sich in keiner Pause vor Leuten retten. Die wollten alle wissen, wie ist das mit Versöhnung bei euch Christen? Weil der Islam wenig darüber zu sagen hat. Da kennt man nur Allah als diesen mächtigen, fernen und diesen Richtergott, wo man Angst vor hat. Und wo ganze Länder zerrissen werden wie Pakistan. Und in der Mitte seht ihr diesen Mann hier, der die Hände hebt zum Gebet. Und ich glaube, dass viele Muslime, die in dieser Not drin sitzen, und 80% der Opfer von islamistischem Terror sind Muslime. Das sind nur ganz wenige Attentate, die bei uns passieren im Vergleich zu dem, was tagtäglich in diesen Ländern von sich geht. Und diese Menschen schreien zu Gott und er hört sie so, wie er den Ismail seinen Rufen gehört hat, und er erbarmt sich und Gott macht erstaunliche Dinge. Haben jetzt wenig Zeit, weil um eins geht's weiter hier. Ich habe auf der PFIOCO letztes Jahr einen jungen Pakistani kennengelernt, den da jemand mitgebracht hat. Hammer. Ich habe ihn wieder eingeladen für die PFIOCO. Also wenn er da ist, dann krallt euch den mal. Also dem ist Gott, ist mit 4 Jahren in eine Koranschule gekommen und wurde von ersten Tag an mit Hass geprägt. Und er hat so gelitten dann auch dran an diesem Unrecht, was geschieht, hat viele Fragen gestellt. Er war als Missionar für diese islamistische Truppe in Athen. Und die Freundlichkeit einer ganz normalen griechisch-orthodoxen Familie, wo er gewohnt hat, war Teil von dem, dass Gott bei ihm ganz viele Fragen gesät hat. Er hat dann noch eine ganz starke übernatürliche Offenbarung gehabt und hat zu Jesus gefunden, hat einen hohen Preis bezahlt. Sein Vater wollte ihn umbringen. Kalaschnikow hatte zum Glück Ladehemmung. Er ist dann nach Deutschland wieder geflohen, wurde dort angegriffen von pakistanischen Muslimen und ist immer noch unterwegs. Und er hat Feuer und er hat Liebe. Sowas wie bei diesem jungen Mann habe ich selten immer oder überhaupt noch nie gesehen. Jemand, der hasst, der hat ja keine Mutterliebe erlebt, weil er mit 4 Jahren wegkam. Und Madrasa ist nicht ein Ort, wo viel Liebe ist. Aber bei dem ist Jesus innen drin und das kommt auch nach außen. Das ist einfach Hammer. Und solche Leute hat Gott viele. Die beruft er sich in all den muslimischen Ländern, die es auf dieser Welt hat. Es ist ein Erstaunliches, was auf dieser Welt von sich geht, dass Muslime nicht nur als Einzelne, sondern viele Jesus finden, dass es in allen Regionen dieser Welt, in diesen neuen Räumen des Islam, passiert Erweckung. Finden nicht nur Einzelne, sondern Gruppen von Menschen, wo sich Gemeinden multiplikativ vermehren und ganze Landstriche vom Evangelium überzogen werden. Und manches von dem hat auch so ein Spillover nach Europa. Also hier in Deutschland erleben ja die Iraner eine Riesenoffenheit bei den Iranern. Im Iran spricht man davon, dass 500.000 bis 1 Million Iraner in diesen Untergrundkirchen sich treffen, obwohl dort die Todesstrafe vom Staat her besteht auf Abfall vom Islam. Wir erleben eine Erntezeit auch in Europa unter diesen Söhnen Ismaels. Diese Menschen, die leben direkt hier in Bergneustadt, in Wiedenest, in Belmicke und wo immer in Trollshagen. Unser Asylsystem verteilt die Leute ja gleichmäßig über die Landkreise. Und dadurch hat jeder plötzlich Söhne Ismaels bei sich neben der Haustüre. Irgendwo im Umkreis von 3 bis 5 Kilometern hat, glaube ich, jeder Deutsche inzwischen solche Menschen. Und die Frage ist, sehen wir, dass Gott da etwas macht? Ich habe heute Morgen mal dieses Bild noch gesucht. Gestern habe ich so eine Idea-Spektrum dort in Wiedenest in die Hand bekommen. Da war ein Bericht über diese evangelisch-lutherische Kirche in Berlin, Steglitz. Das ist so eine Art evangelische Freikirche. Und da hatte ich schon mal im September über diese Gemeinde gelesen gehabt. Da waren 650 Leute, die Iraner und Afghanen, die in diese Gemeinde kommen. Das war im September und jetzt stand da gestern in Idea, dass da schon 1200 sind. Also Gott macht was unter den Söhnen Ismaels. Das ist nicht nur so ein kleines Tröppeln, sondern da ist eine Welle. Wir hatten Missinfo am Freitag und da fragte dann der da gesprochen hat, wer von euch hat erlebt, dass in den letzten 3 Monaten sich jemand bei euch in der Gemeinde bekehrt hat oder in eurem Umfeld, in eurem Freundeskreis unter Deutschen? Und da war sehr wenig. Aber ich höre jeden Tag aus Deutschland, aus Gemeinden, überall Land auf Land ab, dass Muslime Jesus Christus finden und zu Nachfolgern Jesu werden. Da ist Gott was am Machen. Da bringt Gott eine Ernte ein und wir dürfen dabei sein. Als dieser Flüchtlingsstrom im September so richtig losging, da hat ein arabischer Pastor aus dem Libanon einen Brief an die Gemeindeleiter, an die Pastoren in Europa geschrieben. Der war im Internet oder ist noch, gibt es auch eine deutsche Übersetzung. Und er sagt, kümmert euch um diese Leute, die da an eure Küsten kommen, die Familie, die da kommen, die zerbrochen und verwundet sind. Ein warmherziges Willkommen kann ihre Perspektive und ihren Glauben rasch verändern. Das ist die Situation, da fliehen Menschen vor dem Terror von ISIS und IS und Al-Nusra-Front und was es sonst noch für Gruppen dort gibt in diesen Ländern. Sie kommen in unsere Länder und leben hier. Und dieser Pastor, der schrieb weiter in diesem Brief, einige werden euch ausnutzen, aber andere werden sich in euren Gott verlieben. Das ist immer so, wenn Menschen ihre Heimat verlieren, wohin kommen. Überall hat es ein paar Verbrecher dabei und das haben wir erlebt in einem Riesenausmaß in der Silvesternacht. Es sind auch einige Islamisten dabei, die versuchen hier dann Unheil zu stiften und Bomben und sonst was zu machen. Die gibt es auch, aber einige werden sich in euren Gott verlieben. Und das ist die Gruppe, die wir im Auge haben müssen. Das können wir am Anfang gleich nicht unterscheiden, wenn die zu uns kommen, zu welcher Gruppe sie gehören, werden solche und solche sein. Aber da, wo sie bei uns Liebe erleben, werden sie sich in diesen Gott verlieben. Da werden sie zu diesem Vater kommen. Wir hatten es gestern auch davon, dass eben Allah 99 Namen hat im Koran. Aber dieser Name, liebender Vater, den kennen die Muslime nicht. Sie kennen Gott nicht als Vater Jesu Christi, der sich uns Menschen zuwendet, sondern Gott hat die Welt geschaffen und überlässt sie sich selber und er kommt zum Gericht. Viel mehr ist da nicht zwischendrin. Diesen barmherzigen Vater kennen Muslime nicht. Dadurch ist auch in den Ehen und Familien nicht dieses Maß an Liebe da, was man braucht. Wir werden ja aufgefordert, unsere Frauen zu lieben, die Kinder respektvoll zu behandeln. Und da ist so viel Not und Liebesdefizit in den muslimischen Gesellschaften. Wenn dann jetzt so ein Muslim als Flüchtling hierher kommt und er erlebt offene Gemeinden, er erlebt offene Familien, offene Menschen, die bereit sind, ihn zu umarmen, ihm zu helfen, dann können die oft gar nicht anders, als nachzubohren, was das auf sich hat. Woher kommt das, dass diese Menschen sich zu uns zuwenden, obwohl wir nicht zu ihrer Familie, zu ihrem Stamm, zu ihrem Clan gehören? In diesen orientalischen Kulturen, da sorgt man für die Familie, für die Großfamilie und der Stamm. Alles, was außerhalb ist, geht mir nichts an, ist mein Feind. Drum können die auch nicht in diesen muslimischen Ländern. Es gibt so viel Krieg und Hass, weil man keine Versöhnung hat, keinen Ausgleich mit den Leuten, die außerhalb meiner Gruppe sind. Hier rechts habe ich ein Bild von einem jemenitischen Jungen. Das ist nicht der, von dem ich spreche. Ich habe kürzlich einen jungen Jemeniten getroffen, der sagte, er ist nach Deutschland als Flüchtling mit ein paar Freunden, weil sie eben mal die Welt sehen wollten. Und er hat auch in der Koranschule gelernt, Christen sind schlechte Menschen, die muss man hassen, das sind unsere Feinde. Und dann kommt er in eine Gemeinde hier in Deutschland und erlebt einen Pastor, der jeden Sonntag für diese Brennpunkte und Konfliktherde in der islamischen Welt betet, wo er merkt, die ganze Gemeinde, die sieht das und die leidet mit uns mit und die beten für uns. Und das sind all seine Vorurteile, all die Barrieren, die dadurch, wie er aufgewachsen ist, bei ihm waren, die sind weggeschmolzen. Und er hat Jesus kennengelernt. Er hat beim Asyl, beim Bundesamt für Migration eine erfundene Geschichte erzählt für seinen Asylantrag, wurde anerkannt. Als er dann Christ geworden war, hat er ein schlechtes Gewissen gehabt, ist dahin, hat gesagt, das war alles erstunken und erlogen. Daraufhin wurde er abgeschoben in den Jemen, ist dort ins Gefängnis gekommen. Und nach 2,5 Jahren oder so ist er wieder rausgekommen und ist jetzt wieder nach Deutschland gekommen. Aber Jesus begegnet Muslimen und er verändert die Herzen. Und das, was sie zieht, ist Liebe. Und das ist das, was wir Menschen ja bei Gott finden, dieser Vater, der dem Sünder, der ihm entgegenkommt, entgegenläuft und ihn in seine Arme nimmt. Und das ist die Herausforderung, in der wir heute stehen, dass Muslime aus diesen kriegszerstörten Regionen zu uns kommen, Heilung suchen. Und da sagt dieser Pastor aus dem Libanon, beeilt euch und kümmert euch sie, bevor sie den Islam umarmen. Das merke ich immer wieder in der Begegnung mit diesen Flüchtlingen. Die ersten paar Monate, 3, 4 Monate, da haben die Fragen ohne Ende. Warum sorgt hier die Regierung für uns? Warum sind Menschen freundlich mit uns? Im Osten ist es manchmal anders, das kriegen wir mit. Aber was ich so sehe, sind ja überall Helferkreise, wo sowohl Christen als säkulare Menschen sich diesen Flüchtlingen zuwenden und helfen. Und das kommt an und das wirft Fragen auf, warum ist das so? Sie haben ja gelernt, die Christen sind schlechte Menschen. Und wenn man dann liebevoll behandelt wird, dann kommen Fragen. Und dann kommen wir zum Evangelium und die Leute graben in der Bibel nach, woher kommt das? Und das ist wie ein Wettlauf gegen die Zeit. Die Zeit ist kurz. Wir haben ja eben nur ein paar Monate, vielleicht ein Jahr. Nachher sind die Leute so beschäftigt mit Wohnungssuche, mit Arbeitssuche, Familiennachzug, Deutschkurs. Die ersten Monate sind die entscheidenden. Und da entscheidet sich auch, ob aus denen, die kommen oder deren Kinder dann, ob da Menschen werden, die sich hier integrieren können, die auch in die Gemeinde, die zu Jesus finden, oder ob sie in den Ghettos und Parallelgesellschaften landen. Und dort ist die Gefahr sehr groß, dass dann eben aus der zweiten Generation solche IS-Kämpfer entstehen. Das ist die erste Generation ist nicht das Problem, sondern die Kinder von den Familien, wenn die hier nicht reinfinden. Und da hat Gemeinde auch eine integrative Aufgabe. Und wir können vorbauen, dass diese Zuwanderung eben nicht in den Ghettos endet, sondern dass Menschen bei Jesus ankommen, aber auch in der Gesellschaft, in der Bildung, in der Arbeit ankommen. Das ist nicht einfach. Über diesen Ismael wird ja da in Genesis 16 gesagt, er wird ein Mensch wie ein Wildesel sein, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn und allen seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Also es ist einfach so, nicht diskriminierend oder rassistisch, also die Leute sind hitzig im globalen Süden überhaupt, aber die arabisch-muslimische Welt, da ist einfach, ich weiß nicht, was es ist, ne? Aber da ist mehr, und das macht es manchmal nicht so einfach. Wenn man dann eben hier mitbekommt, man hat ein paar Iraner, die kommen in die Gemeinde und bekommt dann mit, dass die dann im Asylheim, wo sie leben, dass die dann von ihren pakistanischen oder arabischen Glaubensbrüdern dann eben malträtiert, geschlagen, teilweise auch fast umgebracht werden. Also da läuft sehr viel Ungutes, was wir oft nicht nachvollziehen können. Inzwischen merke ich, das ist bei uns auch da. Also wenn ich schaue, was in Deutschland an vielen Orten passiert, wo Hass gegen andere Menschen eben auch zu Gewalt führt oder verbaler Gewalt, da sind wir auch nicht besser, aber sie sind ein bisschen Wildesel, ist hier der Ausdruck. Ich hoffe, dass kein Muslim hier ist und das übel nimmt. Aber das ist eben so ein gut gebürsteten jungen Mann, der da kommt, den ist er leicht zu umarmen. Aber wenn da jemand eckig und kantig ist, dann hat man es ähnlich wie der größere Bruder hier rechts im Bild, wo man ein bisschen Distanz nimmt. Ist das nicht ein bisschen, kaufen wir uns da die Katze im Sack? Das ist ja für uns die Frage als Gesellschaft, auch als Gemeinde, was ist wirklich innen drin? Wir haben gestern da auch gehört, ein Muslim darf auch lügen, wenn es für die Sache des Islam gut ist. Es ist ja herausfordernd. Aber ich möchte trotzdem Mut machen, dass wir das Zweite sehen, diese Verheißung für Ismael, dass Gott diesen zweiten Sohn Abrahams eben auch diese Verheißung gibt, dass er ihm zu einem großen Volk machen wird. Und die Herausforderung für uns ist, dass wir aufgrund der historischen Barrieren, die zwischen Muslimen und uns sind, uns schwer tun, auf Muslime zuzugehen. Das ist aber nichts Neues, das hatte der Petrus auch, wenn wir Apostelgeschichte feiert, wo ist es, Cornelius 10 oder 11, irgend sowas. Da sehen wir, da ist ein römischer Besatzungsoffizier und die Römer, die waren keine Waisenknaben, nicht, sondern das waren, die haben schon heftig, also da ist IS, glaube ich, noch harmlos im Vergleich zu dem, was die Römer mit den Provinzen machten, wenn da Aufstand und Widerstand war. Also die waren gnadenlos, der Cornelius war ein bisschen eine Ausnahme, aber er war trotzdem Vertreter dieser feindlichen Besatzungsmacht. Und Gott hat seine Geschichte mit diesem Cornelius, er sucht Gott und Gott will sich ihm offenbaren. Und Gott muss dreimal schwere Geschütze auffahren, kennt die Geschichte, er ist da auf dem Dach oben zum Beten und dann kommt dieses Tuch aus dem Himmel, ist dieses Unreine. Petrus wehrt sich, er sagt, wie, niemals. Und auch nachher, als er dann hingeht, als Gott ihn überzeugt hat, dann muss er wieder die Gemeinde in Jerusalem überzeugen, die sagen, wie kannst du? Und ähnlich ist es ja auch hier, wenn wir uns diesen Muslimen zuwenden, die ja den Christen so viel Schlimmes tun in Libyen, in Syrien, im Irak oder hier im Asylheim. Wie kannst du nur? Und so wie Gott mit Petrus hat arbeitet, damit er hingeht zum Cornelius, so ist es vielleicht auch wichtig, dass wir Gott an uns arbeiten lassen, dass er unsere Ängste, unsere Vorurteile, unseren Hass, manche erlebt Christen, die Hass haben gegen Muslime, dass er das wegnimmt und uns freisetzt, uns diesen Menschen zuzuwenden und sie zu umarmen. Wir sind da alle irgendwie selfish oder selbstbezogen, so wie Israel damals. Sie haben gedacht, Gott liebt uns, die anderen gehen uns nichts an. Ich habe einen Freund in Stuttgart, er ist Pakistani, ist eine deutsche Frau und die machen eine Arbeit mit Pakistanis. Das sind meistens so christliche Pakistanis, also Namenschristen, Katholiken oder auch aus Gemeinden, so wie der Sohail Rubin. Die haben so eine Gruppe von 30, 40, wo sie einmal im Monat Bibelkreis haben oder Gottesdienst. Und die hatten eine Weihnachtsfeier gemacht, die dann offen war für alle Flüchtlinge. Und da kamen dann noch 50 muslimische Pakistanis in diese Weihnachtsfeier in der evangelischen Kirche, 180 Leute mit Essen, allem. Und da hatten die aus England so einen Evangelisten, einen pakistanischen, eingeflogen. Und der kommt kurz vor der Veranstaltung, war verspätet und er sieht, das sind 50 Muslime. Und er hat kurzerhand seine Weihnachtspredigt da umgeschmissen und hat für diese 50 Muslime die Weihnachtsgeschichte so rübergebracht, dass sie angesprochen waren. Was ist passiert? Nachdem die da aufgeräumt hatten, alle weg waren, dann sind diese Namenschristen aus Pakistan und die anderen sind zu dem Ephraim hin und haben gesagt, Ephraim, also nächstes Jahr, dann bleiben die außen vor, Weihnachten ist doch für uns, das hat doch mit denen nichts zu tun. Und diese Dinge drinnen, draußen, das prägt alle Gruppen von Menschen und prägt manchmal auch Christen und Gemeinden. Und ich glaube, das müssen wir lernen zu überwinden. Und wir müssen begreifen, dass wir und die Muslime, dass Gott da was ganz Besonderes tut zur Zeit. Wir leben da in einer ganz spannenden Zeit. Das gab es in der Form vorher noch nie in der Geschichte, dass Gott in dieser Zahl Söhne Ismaels zu sich zieht. Und Gott gebraucht uns dazu. Ich hatte es, glaube ich, vorhin schon gesagt, Gott gebraucht die Liebe, die sie bei uns sehen. Er redet zu den Leuten oft vorher durch Träume und Visionen, wo ihnen Jesus begegnet. Und dann spüren sie unsere Liebe und dann kommen Fragen und dann wollen sie wissen, woher kommt das. Und dann ist die Zeit, dass sie dann die Bibel lesen und dann öffnet der Geist Gottes ihnen das Herz und die Augen und sie begreifen, dass dieser Jesus nicht nur ein Prophet ist, wie sie glauben, sondern dass er der Sohn Gottes ist, der kam, um sein Leben, sein Blut für uns zu geben. Und das ist ein besonderer Kairos in der Geschichte, in dem wir leben. 1 Million Flüchtlinge kamen nach Deutschland. Kannst du jetzt vielleicht die andere PowerPoint noch reinmachen? Ich habe für mich ein ganz persönliches Motto für dieses Jahr, 1-2-1. Eins, das ist diese 1 Million Flüchtlinge, 2 steht für die 2,5 Millionen evangelikalen Christen in Deutschland und die zweite 1 rechts, das ist ein Jahr. Und das ist praktisch so die Herausforderung, in der ich stehe, dass diese 1 Million Muslime zumindest das Evangelium hören können innerhalb von einem Jahr, weil man weiß, nach einem Jahr, dann ist der Zug abgefahren. Damals, als die Türken in den 60er Jahren kamen, wären da mehr Christen zu denen hin, dann hätten wir heute große, starke türkische Gemeinden. Da hat man geschlafen. Und ich möchte nicht, dass das sich wiederholt. Und es braucht die Gemeinde, es sind so viele, das reicht nicht, wenn der Markus da abends sein, wie heißt euer Jugend, Gottes Worship-Zeit da, oder wenn da Einzelne die Lore und sowas machen, sondern bei 1 Million und 2 Millionen Christen, wir brauchen irgendwie fast alle, damit jeder Muslim die Chance hat, diese Wärme und Herzlichkeit und Liebe des Vaters, die uns wohnt, in einem Wohnzimmer von einem Christen zu erleben oder irgendwo in einer Begegnung. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Das Schöne ist, dass Gott uns Tools gegeben hat. Da gibt es so Wi-Fi-Hotspots, das sind Router, also wie dort ein stationärer, den man in die Steckdose steckt, das ist hier ein mobiler. Auf diesem Stick hier 32 Gigabyte in 12 Sprachen, Jesusfilm in diesen Sprachen, Hörbibel, Bibel, evangelistische Zeugnisse, alles Mögliche. Und die Flüchtlinge, wisst ihr vielleicht, die laufen immer durch die Stadt mit ihrem WLAN offen und suchen einen Hotspot, damit sie mit ihren Familien zu Hause skypen können, telefonieren können. Und das ist die Chance, dass wir überall, wo größere Mengen von Flüchtlingen sind, so ein Teil dahin aufs Fensterbrett stellen, wenn die bei meinem Haus vorbeilaufen. Oder ich parke mein Auto in der Nähe von einer großen Erstaufnahme, tue so ein Ding rein, auf die Hutablage und einen Strohhut drüber. Man kann auch eine Batterie dann anschließen, dann kann es 3 Tage strahlen. Also das sind, oder ich gehe zur Tafel, wo dann viele Flüchtlinge kommen, Essen holen, dann habe ich in meinem Rucksack, auch wenn es die Diakonie mir verbietet, in meinem Rucksack habe ich das Ding drin und die können während der Zeit dann schön runterladen und haben dann die Bibel und den Jesusfilm. Also das sind so kleine Spielsachen. Anderes ist, genau, das sind halt dann, die kosten so 75 Euro, das Standgerät, das mobile sind ein bisschen teurer, so 110. Und das sieht dann so aus, wenn die da drauf kommen. Die denken, sie gehen ins Internet und egal welche Webadresse sie eingeben, sie landen auf der Seite Hoffnung. Es geht ja nicht ins Internet, sondern das geht nur da drauf. Wir haben den Router umgeknackt, da ist eine andere Firmware drauf, umgebaut. Und die klicken dann ihre Sprache an, sehen gleich die Flagge ihres Landes. In ihrer Sprache sehen sie, welche Sprache, ob Dari oder Pashto jetzt bei den Afghanen, klicken da drauf und sehen dann schon eben den Jesusfilm oder die Bibel und können das runterladen. Das sind hier dann Apps, da gibt's eine ganze Reihe, 5, 6 wunderbare Apps, die man auch persönlich auf dem Handy haben kann. Ich bin beim Aldi an der Kasse, steht einer hinter mir, frage ich, welchem Land kommst du, was ist deine Muttersprache, machst dein Handy auf und schickst ihm dann so einen kleinen Clip rüber per Bluetooth. Also das ist alles da, alles ist, das Evangelium ist digital, überall erhältlich. Ihr habt ein Smartphone, jeder Flüchtling hat ein Smartphone. Und das ist praktisch das, wie das Evangelium zu den Leuten kommt. Eine andere schöne App ist Colo World App. Da ist ganz einfach zu bedienen. Mit 3 Klicks bin ich bei jeder Sprache. Und die Leute können sich das dann anschauen, runterziehen. Habe ich draußen im Auto, heute früh hat es so geregnet, ich kann nicht noch holen. Da gibt es Flyer, diese Hoffnungsflyer, die sind in 6 Sprachen, wo die Leute dann lesen, suchst du Hoffnung, ist ein QR-Code, scannen die ein und kommen direkt auf eine Webseite in ihrer Sprache. Da hole ich euch nachher ein paar rein, könnt ihr mitnehmen. Und die freuen sich, wie gesagt, ein Muslim freut sich, wenn er was über Gott lernen kann. Ein Fremder freut sich, wenn er was in seiner Muttersprache von einem Deutschen in der Hand gedrückt bekommt. Und da dürfen wir diese deutsche Zurückhaltung einfach mal beiseite legen. Da kommen die dann auf solche Webseiten. Oder hier gibt es so kleine Beamer für die Evangelisten unter uns. Kostet so 200 Euro. Da ist ein USB-Stick, ein Micro-SD-Slot. Da kann ich dann diese ganzen Filmchen und Hörbibel und alles da draufpacken. Besuche Leute im Flüchtlingsheim, mache das an und ist ein kleiner Lautsprecher drin. Und schon hören die den Jesusfilm in ihrer Muttersprache. Also ist alles da. Es muss nur bei uns auf die Handys kommen und wir müssen den Mut haben, auf diese Leute zuzugehen und dann den Rest macht Gott und dann kommen Söhne Ismaels in die Familie des Vaters und wir können gemeinsam große Taufen feiern. Also dort in Berlin, da werden ja im Jahr an die 300 Leute getauft in dieser Gemeinde. Und das wünsche ich mir, dass jede Gemeinde in Deutschland mehrere Taufen hat im Jahr, wo einfach dann sichtbar wird, dass in Jesus alle Völker, auch egal von welchem religiösen Hintergrund sie kommen, vereint werden und gemeinsam den Vater im Himmel preisen. Und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.